Deutschlandfunk Sportgespräch.
Sportgespräch mit Maximilian Rieger. Am Tag nach einer dramatischen Meisterschaftsentscheidung in der Fußball-Bundesliga der Männer.
Elfmeter für den 1. FC Köln. 80. Minute. Ljubicic läuft an. Tor! 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 1:1. Die Bayern am Boden. Wahnsinn! Und jetzt wieder Musiala. Tor! Tor! Tor für die Bayern. Jamal Musiala, 2:1 für den Rekordmeister.
Flankenball fliegt nochmal rein in den 16er, landet bei Niklas Süle, der hat ihn am Fuß und der trifft. Ausgleich, 2:2 in Dortmund, aber das reicht nicht zum Titel.
Borussia Dortmund vergibt also einen 2-Punkte-Vorsprung, spielt zu Hause gegen Mainz 05. Nach 0:2 Rückstand nur 2:2. Und der FC Bayern München gewinnt in Köln mit 2:1. Nachdem man in der 80. Minute noch den Ausgleich kassiert hat, schießt Jamal Musiala die Bayern 9 Minuten später zur Meisterschaft. Ein letzter Spieltag, der sinnbildlich für die ganze Saison stand. Eine Saison, in der der FC Bayern lange nicht gesehene Schwächen gezeigt hat und Borussia Dortmund in den entscheidenden Momenten die Nerven versagt haben. So sind die Bayern zum 11. Mal Meister, haben auf dem Weg dahin aber Trainer Julian Nagelsmann, Sportvorstand Hasan Salihamidzic und den Vorstandsvorsitzenden Oliver Kahn verschlissen. Die beiden Letztgenannten sind gestern direkt nach dem Schlusspfiff entlassen worden. Darüber spreche ich jetzt in diesem Sportgespräch zum einen mit Stefan Uersfeld. Er beobachtet den BVB seit Jahren und war gestern für den Sender NTV im Westfalenstadion in Dortmund. Hallo Herr Uersfeld.
Schönen guten Tag, hallo.
Und außerdem mit dabei ist auch der Sportjournalist Justin Kraft, der unter anderem für den Blog Mirsan Roth den FC Bayern auch seit Jahren begleitet. Hallo auch an Sie.
Hallo.
Herr Uersfeld, fangen wir bei Ihnen an. Sie waren im Stadion gestern. Was ist da passiert?
Alle Spieler sind nach dem Schlusspfiff auf den Boden gesunken und haben sich mindestens 5 Minuten nicht mehr bewegt. Es war alles angerichtet in Dortmund und der BVB ist mit diesem Druck offensichtlich nicht klargekommen. Ganz verzweifelt am Ende des Spiels sind in der ersten Halbzeit komplett zusammengebrochen. Zweimal sehr, sehr schlecht verteidigt, 2 Tore kassiert. Ausgerechnet, wie man sagt, Sebastian Allaire verschießt dann auch noch einen Elfmeter, den er sich selbst schnappt von Emre Can. Und der hätte es 1:1 gestanden und das Spiel wäre wahrscheinlich ganz anders gelaufen. Dortmund ist am Boden aktuell. Alles war angerichtet in den Straßen, in den Kneipen der Stadt, war nach dem Spiel absolute Stille. Die Leute saßen zusammen und haben sich vergewissert, dass sie noch leben. Es war unglaublich. So etwas habe ich das letzte Mal gesehen, als Deutschland gegen Italien 2006 auch in Dortmund verloren hat. Damals in der Verlängerung, da war eine ähnliche Stille über der Stadt. Ja, das Drama des Fußballs ist hier passiert.
Ja, ich erinnere mich tatsächlich auch an 2012 so ein bisschen. Damals der FC Bayern im Finale daheim, da war ich auch in München. Und das ist tatsächlich, also die Beschreibungen, die du gerade gemacht hast, das trifft so ein bisschen auch auf damals zu. Also so eine ganze Stadt, die sich den ganzen Tag darauf vorbereitet, eine Riesenparty zu feiern, diesen Titel einfach endlich zu gewinnen. Und ja, dann gelingt es doch nicht und irgendwie ist Totenstille und ganz, ganz viele Menschen auf einem Haufen, die versuchen sich da irgendwie gegenseitig zu trösten oder selbst irgendwie klarzukommen. Das waren auf jeden Fall keine schönen Bilder damals und ich stelle mir das ähnlich in Dortmund vor aktuell, beziehungsweise vor allem gestern.
Herr Uersfeld, Sie haben gesagt, dass der Druck vielleicht zu groß war. Dazu passt ja auch, dass Borussia Dortmund, wenn sie Tabellenführer waren in dieser Saison, es nie geschafft haben, ein Spiel zu gewinnen. Was fehlt da?
Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Es fehlt wahrscheinlich, also die haben es ja geschafft, die Spiele, die sie dann nachlegen mussten. Sebastian Kehl, der Sportdirektor, hat ja den Spielplan angeprangert und hat sich beschwert darüber, dass Borussia Dortmund immer wieder nachziehen muss. Das hat Dortmund geschafft. Jetzt sind sie im Angesicht der Geschichte einfach reingerannt und das hat man bereits in der 2. Minute gesehen. Emre Can musste eine Grätsche ansetzen in der eigenen Hälfte, um den Ball überhaupt nochmal vom Strafraum wegzubekommen, nach einem Konter der Mainzer in der 2. Minute schon. Es ist immer diese Mentalitätsdebatte der Dortmunder. Vielleicht ist es auch einfach ein Stück weit die Menschlichkeit, die in Dortmund jetzt mit Edin Terzic im Trainer Einzug gehalten hat. Die Kälte des Fußballs das Geschäft nicht richtig auffangen konnte. Also Dortmund hat es nicht geschafft, kalt zu sein, hat es nicht geschafft, sich in dem Moment, das war in Bochum so, in Bochum gab es ja die großen Streitigkeiten bei dem 1:1, da gab es das Foul gegen Adeyemi, was dann nicht gepfiffen wurde. Und sie haben dann mit dem Schiedsrichter diskutiert, am Ende aber nicht ihre Qualität auf den Platz bringen können. Und das war in den entscheidenden Momenten der Fall. Warum es so ist, ein Stück weit ist es wahrscheinlich wirklich ein menschliches Scheitern in dem Moment.
Und ganz sicher waren ja auch die Bayern-Spieler gestern nicht. Eigentlich ja das Attribut, was man mit dem FC Bayern verbindet, eben diese Kälte, die Sie gerade angesprochen haben, Herr Oesfeld, die war gestern beim FC Bayern zwar dann ganz am Ende auch wieder zu sehen durch Jamal Musiala, aber auch da, Herr Kraft, lange Zeit ein ungewohntes Zittern. Auch das hat man in der Saison ja häufiger gesehen. Warum hat sich der FC Bayern so schwer getan, mit dieser Führung gegen den FC Köln gestern umzugehen?
Ja, auch da irgendwie so ein bisschen unerklärlich. Schwer zu sagen, warum es dem FC Bayern in dieser Saison nicht gelingt, auch Führungen über die 90 Minuten dann zu halten. Joshua Kimmich hat das, finde ich, ganz, ganz gut erklärt. In der ersten Halbzeit waren die Bayern prinzipiell gut im Spiel, haben das 1-0 gemacht, müssen das 2-0 nachlegen, haben ein bisschen Pech dann bei dem 2-0 von Sané, was natürlich zu Recht abgepfiffen wird. Aber ja, wenn das ein bisschen anders, sage ich mal, wenn der Ball da ein bisschen anders fällt, dann führen sie vielleicht 2-0 zur Pause, haben aber auch noch andere Chancen, die nutzen sie nicht. Und in der zweiten Halbzeit dann komplett anderes Gesicht. Okay, es hat sich in der ersten Halbzeit schon so ein bisschen angedeutet, dass es da bergab geht, aber in der zweiten Halbzeit eben nochmal schlechter, nochmal mehr Verwaltungsmodus, irgendwie auch die Angst vor dem Fehler. Das ist ja was den FC Bayern eigentlich immer ausgezeichnet hat, dass sie eben anders als eben gerade bei den Dortmundern beschrieben, eben nicht die Angst vor dem Fehler haben, sondern dass sie immer kalt vorweggehen, immer in der Lage sind, dann auch mit solchen Drucksituationen umzugehen. Und das Gefühl hatte ich in dieser Saison eigentlich selten. Dann geben sie wieder einen Elfmeter her. Ich weiß gar nicht, der wievielte in dieser Saison, aber schon einige Elfmeter, die sie relativ billig auch hergegeben haben, reißen sich damit wieder dieses 1:0 ein und haben am Ende dann zumindest nochmal die Restkörner, um ja dieses 2:1 zu erzielen. Aber es hätte mich nicht gewundert, wenn die Bayern da trotz des Dortmunder Scheiterns ja mit einem 1:1 aus diesem Spiel gehen und Dortmund dann doch die Meisterschaft gewinnt. Das wäre irgendwie bezeichnend auch für diese gesamte Bundesliga-Saison gewesen oder für diesen gesamten Meisterschaftskampf, wo ja beide in entscheidenden Momenten immer wieder gepatzt haben. Und das ist was, ja, was in dieser Saison schon auch einmalig war. Die Bayern hatten in den letzten Jahren immer mal wieder Bundesliga-Jahre, in denen sie sportlich ein bisschen geschwächelt haben. Aber sie sind ja trotzdem immer in Richtung 80 Punkte marschiert und hatten, glaube ich, als niedrigsten Wert irgendwie 78 Punkte in den letzten Jahren. Und das ist in dieser Saison nicht annähernd gelungen. Und ja, da muss man sich schon auch intern hinterfragen, warum es nicht gelungen ist, in diesen entscheidenden Momenten dann eben da zu sein und die Patzer von Borussia Dortmund schon früher auszunutzen. Beide haben jetzt 71 Punkte. In einem normalen Jahr wäre der FC Bayern wahrscheinlich schon vor 2 oder 3 Spieltagen Meister geworden. In diesem Jahr ist es eben zu diesem Herzschlagfinale gekommen, auch weil die Bayern nicht in der Lage waren, ihre eigentlichen Stärken auf den Platz zu bringen.
Dann weiten wir einmal einen Blick auf die ganze Saison. Das haben Sie zum Teil jetzt auch schon getan. Warum hat der FC Bayern so eine unterdurchschnittlich schwache Saison gespielt, Herr Kraft?
Ja, da gibt es ganz viele Gründe. Ich glaube, der Kader ist sicherlich ein Grund. Der wurde natürlich im vergangenen Sommer sehr stark auch gefeiert, weil große Namen auch verpflichtet wurden. Aber ich glaube, da hat man sich so ein bisschen auch verzockt. Klar, Mané auf den ersten Blick macht das natürlich irgendwo auch Sinn, so einen Weltklasse-Spieler aus Liverpool zu holen, der jetzt schon viel Geld gekostet hat, aber eben nicht in Richtung 100 Millionen oder so ging, sondern schon noch im Bayern-Kontext war es natürlich ein Weltklasse-Spieler, der zumindest bezahlbar war, den man da geholt hat. Der hat aber, ich will nicht sagen, überhaupt nicht funktioniert, aber der ist so nie so richtig an sein Level gekommen, ist nie richtig ins Rollen gekommen. Man hatte so die ersten 3, 4 Spiele der Saison noch das Gefühl, das geht auch ohne Robert Lewandowski, aber so richtig hat man es eben nicht aufgefangen bekommen. Und da kommt auch schon so ein zweiter Grund mit ins Spiel. Spieler wie Serge Gnabry, Kingsley Coman, Leroy Sané, die hatten immer wieder ihre Höhen im Verlauf der Saison. Aber sie haben selten konstant performt. Bei Coman ist es so ein bisschen das Problem, dass er immer mal wieder auch verletzt ausfällt. Bei Sané und Gnabry sind es dann schon eher die Konstanzprobleme, wobei Sané dann noch ein bisschen konstanter war als Gnabry. Aber du hast nicht so diesen konstanten Torschützen gehabt. Und dann hatte ich vor allem zu Beginn der Rückrunde beziehungsweise zu Beginn des Kalenderjahres das Gefühl, dass die Bayern diese ganz engen Spiele, die sie in der Vergangenheit auch schon häufiger hatten, nicht mehr für sich entscheiden konnten, weil dann eben so ein Robert Lewandowski vorne gefehlt hat, der dann das entscheidende 2:1 macht. Oder ich erinnere mich, irgendwann haben die Bayern mal in einer ziemlich, also sportlich ziemlich schwachen Phase 2x2:0, ich glaube, gegen Freiburg und Wolfsburg gewonnen. Und jeweils hat Lewandowski alle Tore gemacht. Und das hat den Bayern in dieser Saison stark gefehlt. Da war keiner im Angriff, der so richtig die Verantwortung übernehmen konnte, der dann auch mal wirklich dieses entscheidende, dreckige Tor erzielen konnte, um den ganzen Club und das ganze Team dann eben auch mal durch so eine schwere Phase durchzustoßen. Und das ist den Bayern nicht gelungen. Glaube, das ist so ein Grund gewesen. Und der zweite Aspekt ist natürlich diese unfassbare Unruhe, die immer wieder von innen quasi dann entstanden ist, weil man große Themen nicht beruhigt bekommen hat, weil man in der Kommunikation es nie geschafft hat, da Ruhe in den Verein zu bringen, sondern im Gegenteil noch eher die Unruhe verstärkt hat. Und ja, das hat die Mannschaft, glaube ich, dann auch beeinflusst. Und einen dritten Faktor, den ich unbedingt noch nennen möchte, ist natürlich diese Winter-WM. Gar nicht mal so sehr von der physischen Belastung her, weil ich glaube, die Pause danach war schon auch lang genug. Aber ich glaube, dass es mental in den letzten Jahren schon auch ein sehr, sehr eng getakteter Spielplan war. Von der Corona-Pause an bis eben jetzt. Wenig Vorbereitungszeit auch gehabt in vielen Jahren. Dann kommt diese WM, wo Deutschland vor allem auch gnadenlos gescheitert ist. Und ich glaube, dieses Kimmich-Interview damals, wo er sagt, er hat so ein bisschen Angst, auch jetzt in ein Loch zu fallen. Das war irgendwie bezeichnend. Und das ist sicherlich auch nochmal was so ein bisschen in der Nachbetrachtung auch zu kurz kommt.
Ich fand auch spannend, als Joshua Kimmich, ich glaube, es war im März, irgendwann, auch als es beim FC Bayern eben nicht rund gelaufen ist, tatsächlich auch nochmal in einem Interview so im Nebensatz auf die WM angespielt hat, wo ich dann auch gedacht habe, sitzt das tatsächlich bei den Bayern-Spielern doch tiefer als das vielleicht gemeinhin vermutet wurde?
Absolut. Also ich glaube, Kimmich ist auch so ein Typ, der natürlich immer so ein bisschen über-ehrgeizig auch daherkommt. Also der immer vielleicht auch einen Tick zu viel will manchmal, der sich da selbst auch so ein bisschen bremsen muss oder auch von außen gebremst werden muss. Aber man erkennt bei ihm ganz gut, auch in den Interviews, dass er sich natürlich auch Gedanken darüber macht. Jetzt mit der deutschen Nationalmannschaft vor allem, klar, die Champions League hat er mit den Bayern gewonnen, aber eben auch nicht in so einem richtigen Champions League-Turnier, sondern damals in diesem Lissabon-Turnier während der Corona-Zeit, was schon auch eine besondere Situation war. Ich glaube, sein Ziel ist es schon auch nochmal, die Champions League dann richtig mit Hin- und Rückspiel in einem ganz normalen Turnierverlauf zu gewinnen. Und dann eben mit der Nationalmannschaft, wo er eines der Gesichter dieses Teams natürlich ist, wo er sich selbst auch den Druck macht, dass er erfolgreich sein will mit der Nationalmannschaft, dass er da vielleicht auch einen großen Titel dann mal holen will für sein Land. Und da hat er bisher natürlich nicht er alleine, aber er fokussiert natürlich viel auf sich selbst, hat er viel verloren bisher mit der Nationalmannschaft und ich glaube, da macht er sich selbst auch unfassbaren Druck. Klar, bei einem Thomas Müller oder so, der schon alles gewonnen hat, ist das nochmal eine andere Nummer, aber ich glaube tatsächlich, dass es bei Kimmich beispielsweise schon auch so eine mentale Schiene ist und dass es mental unfassbar belastend sein muss, sich selbst immer wieder so unter Druck zu setzen. Kann ich jetzt schwer sagen, wie das bei Gnabry oder Sané beispielsweise ist, aber ich glaube schon, dass dieses WM-Aus auch alle so ein Stück weit mitgerissen hat damals.
Ja, Sie haben ja jetzt noch nicht Manuel Neuer angesprochen, was natürlich ein dramatischer Verlust für den FC Bayern war und dann ja die ganze Unruhe auch mit reingebracht hat durch seine Schwabenrunde.
Genau, er ist Skitour gefahren und hat sich dabei kurz nach der WM das Bein gebrochen und konnte deswegen die Meisterschale gestern zwar hochheben, aber er stand eben die gesamte Rückrunde, das gesamte Kalenderjahr 2023 nicht auf dem Platz. Für den BVB war die WM-Pause wahrscheinlich gar nicht schlecht, denn vor der WM-Pause lief es beim BVB gar nicht, nach der WM-Pause deutlich besser. Herr Oesfeld, was hat sich da in dieser Zeit verändert beim BVB? Warum ist der BVB so stark im Kalenderjahr 2023 rausgekommen?
Da müssen wir wahrscheinlich wirklich vor die WM schauen. Damals hat der BVB gegen Gladbach und Wolfsburg zwei Spiele ziemlich desolat hergeschenkt, sind mit zwei Niederlagen in die Winterpause gegangen oder in die WM-Pause. Und damals kam dann eben Sebastian Allaire zurück, der für den BVB schon sehr, sehr wichtig war. War damals ja auch der Rekordtransfer vor seiner Erkrankung. Und
das müssen wir vielleicht einmal noch dazu sagen. Mittelstürmer, der im Sommer verpflichtet wurde und bei ihm wurde dann während der Vorbereitung Hodenkrebs festgestellt, weshalb er dann natürlich erstmal ausgefallen ist. Und es ist fast schon ein kleines Wunder, dass er auch so schnell dann wieder zurückkehren konnte und dann auch auf dem Leistungsniveau zurückkehren konnte.
Genau, der kehrte erst zurück hat einige Testspiele absolviert in der Winterpause. Dortmund hat dann im Januar mit dem Trainingslager auch begonnen und da kam Alea zurück und er hat eben das Spiel der Dortmunder extrem verändert, hat die Mitspieler Daniel Mahlen, ein Außenstürmer, der seit 2 Jahren in Dortmund spielt und im ersten Jahr unterdurchschnittlich, kam von PSV Eindhoven als einer der Ersatzspieler für Jadon Sancho, der zu Manchester United wechselte und bei Borussia Dortmund das Spiel schon mitbestimmt hat. Der kam nie an. Karim Adeyemi, ein junger deutscher Nationalspieler, der von RB Salzburg kam und auch im ersten Halbjahr nicht wirklich in Erscheinung getreten ist. Zusammen haben die Spieler dann schon 24, 25 Tore produziert, wie man sagt, in der Rückrunde. Und das Dortmunder Spiel war ein ganz anderes. Dann hat Borussia Dortmund hat ja im vergangenen Sommer bereits die Transferphilosophie ein bisschen geändert. Wo vormals immer wieder junge Spieler verpflichtet worden sind, kam dann eben mit Niklas Süle, ein Spieler von FC Bayern München, der schon sehr viel Erfahrung hatte. Und Allaire, dann eben ein Spieler, der von Ajax Amsterdam kam, über Eintracht Frankfurt, West Ham United schon sehr, sehr viel Erfahrung mitgebracht hat. Sodass Dortmund gerüstet war für einen Kampf in der Saison. Und sie haben dann entschieden, dass sie auf der Außenposition, auf der Außenverteidigerposition noch einmal nachlegen müssen und haben Julian Riason von Union Berlin verpflichtet. Kein sehr guter Fußballspieler, keiner, der technisch überragt, aber einer, der, wenn er hinfällt, wieder aufsteht und dann hinter dem Spieler hinterher rennt und den Ball doch noch einmal erobert. Und das hat so ein bisschen ist ja in Dortmund immer das große Thema, die Mentalität. Ist beim FC Bayern nie so richtig aufgebracht worden in den vergangenen Wochen. Er hat das ein bisschen mit reingebracht, dieses wir kämpfen, auch wenn wir auf dem Boden liegen, wenn wir hingefallen sind. Edin Terzic hat das in der vergangenen Woche nach dem Sieg in Augsburg, wo ja alle noch davon ausgingen, dass der BVB Meister wird, eine Saison der Rückschläge genannt. Und der BVB ist damit sehr, sehr gut umgegangen und haben in der Rückrunde oder in den 19 Spielen nach der Winterpause haben sie auch 14 Spiele gewonnen, 4 Unentschieden und diese eine Niederlage in München, wo der Torhüter Gregor Kobel über einen Ball von Dayot Upamecano haut und dann das Spiel seinen Lauf nimmt, Borussia Dortmund 4-2 verliert. Sie haben es wirklich geschafft, sich hinter diesem großen Traum zu vereinen, deutscher Meister zu werden. Das hat dann nicht geklappt, aber es war beeindruckend zu sehen, wie Dortmund das dann wie so eine Welle aufgebaut hat und bis zur 7. Minute des Spiels gestern das vor sich hergeschoben hat. Danach ist es dann alles zerbrochen.
Ich glaube auch, dass sich das immer mehr auch aufgebaut hat, sich hinter diesem Traum der Meisterschaft auch zu vereinen. Das hat man dem BVB sehr stark angemerkt. Also im Januar, Februar hatte man noch das Gefühl, okay, sie gewinnen gerade die Spiele, aber sie gewinnen sie teilweise auch recht glücklich. Ich glaube, das aktuelle Leistungsniveau damals hat sich dann auch spätestens in der Champions League gegen Chelsea gezeigt, wo sie relativ deutlich auch ausgeschieden sind. Jetzt nicht vom Ergebnis her, aber vom Leistungsunterschied. Aber sie haben es halt in der Bundesliga trotzdem geschafft, ihre Spiele zu gewinnen und darauf auch ein gewisses Selbstvertrauen und ein gewisses Selbstverständnis aufzubauen. Sie sind halt durch diese schweren Zeiten dann, also was heißt schweren Zeiten, aber durch diese Spiele, die eben ein bisschen enger waren, sind sie durchgekommen und haben darauf aufbauend auch ihren eigenen Fußball immer mehr, finde ich, verbessert. Terzic hat auch gute Anpassungen gemacht. Ich finde, er hat das Mittelfeld im Vergleich zur Hinrunde sehr stark stabilisiert. Hat Emre Can da auch so ein bisschen in die Spur bekommen, was ja in den letzten Jahren nicht so unbedingt gelungen ist. Aber jetzt hat er zum Beispiel, eine ziemlich solide Rückrunde gespielt. Hat dazu beigetragen, dass das Mittelfeld deutlich stabiler ist beim BVB. Und das fand ich war auch so ein bisschen der Schlüssel, dass man da an den richtigen Stellschrauben gedreht hat und jetzt gerade gegen Saisonende immer mehr auch das Gefühl hatte, der BVB hat das Momentum schon so ein bisschen auf seiner Seite. Also die haben schon besseren Fußball gespielt als beispielsweise der FC Bayern, der sich da von Spiel zu Spiel durchgewurstelt hat. Und ja, das ist ein Verdienst natürlich von der gesamten Mannschaft, aber eben auch von Edin Terzic, der das geschafft hat, eben dieses Team dann hinter diesem Ziel zu vereinen und auch taktisch gute Anpassungen da gemacht hat, finde ich.
Und das ist ja auch bemerkenswert, weil ich kann mich erinnern, dass vor der Winterpause, vor der WM-Pause, als es eben diese 2 Niederlagen gegeben hat, auch durchaus die Frage gestellt wurde, ist Edin Terzic der richtige Mann auf der BVB-Bank?
Vollkommen berechtigt. Aber er hat sehr viel gelernt in dieser Saison, wie Herr Kraft das gerade gesagt hat. Hat im Mittelfeld natürlich dann mit Emre Can einen Stabilisator gehabt. Der ist ja auch immer wieder zurückgefallen zwischen die Viererkette in der Abwehr und hat das Spiel von hinten heraus geleitet. Was Edin Terzic dann ultimativ nicht gelungen ist, ist, was er noch lernen muss. Und er weiß es auch, dass im Spiel selbst die Änderung, das sogenannte In-Game-Coaching, in einigen Spielen, wie zum Beispiel bei dem 1:1 in Bochum, wo er dann viel zu spät wechselt, da gab es dieses 3:3 in Stuttgart, wo Borussia Dortmund über weite Strecken des Spiels gegen einen Abstiegskandidaten einmal 2:0 führt und gegen 10 Mann spielt. Und dann wechselt er so, dass er die wichtigen Spieler in dem Moment runternimmt und Spieler reinbringt, die nicht den Hunger hatten in dem Spiel, das bis zum Ende durchzubringen. Das lernt er alles noch, aber Edin Terzic, was dem Trainer unbedingt gelungen ist, es gab in Dortmund viele Trainer nach Jürgen Klopp und er ist der erste Trainer, der den großen Übervater aller Dortmunder Trainer hat vergessen lassen. Da gab es Thomas Tuchel, der jetzt in den Bayern den Titel holt, es gab Lucien Favre, Peter Bosch, Marco Rose und alle wirkten wie Handlungsreisende in Sachen Fußball und Edin Terzic als Sauerländer nicht weit von Dortmund entfernt, weiß, wie diese Stadt Dortmund funktioniert, weiß, was Fußball hier bedeutet. Und er hat es geschafft, der Mannschaft das zu vermitteln. Und das ist in dieser Stadt, in diesem Stadion, in dem Westfalenstadion mit den 81.365 Zuschauern, die Woche für Woche oder alle zwei Wochen dann ins Stadion kommen, ungemein wichtig. Und er hat eine Euphorie schüren können, die es lange nicht mehr gegeben hat in Dortmund. Und die hat er eben auch auf die Mannschaft übertragen. Man kann viel über taktische Anpassungen reden. Am Ende ist es dann auch eine sehr emotionale Geschichte. Und das, was ich vorhin schon sagte, es ist dann eben auch das Scheitern im Angesicht der großen Möglichkeit, Meister zu werden. Es ist sehr, sehr menschlich, sehr tragisch für Borussia Dortmund und für Edin Terzic, der dann weinend gestern vor der Tribüne stand. Er hat Dortmund wieder ein Gesicht gegeben und sie müssen sich jetzt von dem Schlag der Vizemeisterschaft erholen, von dem Schlag des Scheiterns im Spiel gegen FSV Mainz. Aber es ist jemand, der wirklich für den Verein steht und das hat es lange nicht mehr in Dortmund gegeben.
Sie haben jetzt schon so ein bisschen den Ausblick gegeben. Lassen Sie uns da einmal bleiben. Bis gestern war es so, dass der BVB am letzten Spieltag immer gewonnen hat, wenn es um die Meisterschaft ging. Jetzt gestern dann das Unentschieden, die Meisterschaft verspielt. Und es gibt auch durchaus Fans, die schreiben, dass der BVB jetzt inzwischen so ein bisschen ein Verlierergen entwickelt hat in den letzten 10 Jahren, weil man eben ständig nur der Zweite hinter den Bayern gewesen ist. Würden Sie dazu stimmen, Herr Oersfeld? Und ist Edin Terzic da der Richtige, um nach dieser Niederlage gestern da einen Weg rauszufinden?
Das Bayer Leverkusen der Neuzeit, ja, wie damals Bayer Leverkusen in Unterhaching mit dem Eigentor von Michael Ballack grandios gescheitert ist. So in etwa fühlt sich das wirklich an. Es war eine, man muss ja immer vorsichtig sein, aber es war wirklich eine historische Chance für Borussia Dortmund, durch diese offene Tür zu gehen und nach 10 Jahren dann die Dominanz der Bayern zu beenden. Es wird in den nächsten Jahren nicht einfacher, da kommen wir wahrscheinlich dann gleich zu. Bayern München wird sich neu aufstellen, das kann eine Chance sein, dass in diesem Moment ein Fehler gemacht werden in München. Ultimativ ist es eben so, dass Bayern München finanziell weiterhin der Liga enteilt ist, auch Borussia Dortmund, die dem Rest der Liga ja auch enteilt sind. Es ist ja nun nicht so, dass Dortmund Probleme hätte, finanziell andere Vereine in den Schatten zu stellen. Und es wird nicht einfacher. Es war eine historische Chance und die wurde vergeben. Wie der Verein darauf reagiert, es wird spannend sein zu sehen, was bemerkenswert war gestern, dass nach dem Spiel, anders als in der vergangenen Woche bei Bayern München, gegen RB Leipzig die Zuschauer nicht gegangen sind, sondern die Zuschauer, diese Mannschaft, die komplett geschockt auf dem Boden des Stadions lag, auf dem Boden des Platzes lag, wieder aufgerichtet hat. Nach einer langen Phase der Stille haben sie aufstehen, aufstehen, aufstehen gerufen und dann ihre üblichen Lieder, wir werden immer Borussen sein. Und man hatte das Gefühl, die meinen das wirklich ernst. Und das könnte in dieser Niederlage, das geeignet ist dafür, dass Borussia Dortmund eben das Verlierergehen in sich trägt, dass sie sich trotzdem nochmal aufrichten können. Aber Bayern München wird in den nächsten Jahren, und ich glaube, da sind wir uns alle einig, weiterhin den deutschen Fußball dominieren. Und wir haben immer davon geredet, dass der alte Spruch, dass wenn Bayern München stolpert, jemand da sein muss. Jetzt ist Borussia Dortmund halt auch gestolpert, mehrfach. Und obwohl Bayern München eine grandiose, unterhaltsame Saison hingelegt hat, deutschen Fußball mit Sicherheit gut getan hat, aber gestern im Dortmunder Westfalenstadion waren ja auch aus allen Ländern der Welt Medienleute da, die eben genau davon berichten wollten, dass diese Dominanz beendet wurde, und die werden jetzt davon berichten, wie es nicht passieren kann, und dieses Scheitern wird über dem Verein hängen für lange, lange Zeit.
Dann gucken wir einmal auf den FC Bayern München, der jetzt ja schon gerade auch angesprochen wurde. Eine sehr unterhaltsame Saison für alle, die es nicht mit dem FC Bayern halten. Ich habe es ganz am Anfang schon angesprochen. Es sind eigentlich von den Führungspersönlichkeiten, die direkt mit dem sportlichen Erfolg zu tun haben, die Anfang der Saison da waren, ist jetzt niemand mehr da. Hasan Salihamidzic und Oliver Kahn wurden jetzt beide am Wochenende entlassen. Praktisch direkt nach der Meisterschaft ist das bekannt geworden. Herr Kraft, ist das, fangen wir erstmal damit an, die richtige Entscheidung?
Ja, das glaube ich, kann man erst beurteilen, wenn dann ein paar Monate vergangen sind und die neuen Leute auch im Amt sind. Fakt ist aber, dass es zumindest eine nachvollziehbare Entscheidung ist. Weil wenn man sich die Saison anschaut, ich habe es vorhin schon so ein bisschen angerissen, dann ist vieles von dem sportlichen, in Anführungsstrichen, Misserfolg auch darauf hinauszuführen oder davon abzuleiten, dass es der Führungsriege nicht gelungen ist, Unruheherde schnell wieder zu schließen. Und sie haben sich mehrfach öffentlich nicht souverän dargestellt. Sie haben den Club mehrfach öffentlich nicht souverän repräsentiert. Ich meine, wenn wir schon auf den Winter schauen, wo Manuel Neuer sich verletzt hat, da war der Umgang schon so lala. Dann ging es weiter mit dieser Entlassung von Toni Tapalovic. Ich glaube, kurz vorher war auch diese Geschichte mit Serge Gnabry, der nach Paris seinen Ausflug gemacht hat, wo dann Salihamidzic sich öffentlich hinstellt und von Dilettantismus spricht nach einem, ich glaube, 1:1 gegen den 1. FC Köln, wenn ich mich richtig erinnere. Also auch da dieses Impulsive, dieses Emotionale, natürlich macht das den Fußball manchmal auch ein Stück weit aus, aber in dem Fall musst du als Verantwortlicher einfach auch das runterschlucken und dich, glaube ich, auch ein Stück weit vor die Mannschaft stellen, dich vor den Spieler stellen und die Dinge dann intern klären. Und das ist dem FC Bayern seltenst gelungen. Und gerade in Zeiten der Niederlage oder in Zeiten der Unentschieden-Serien haben sie öffentlich viel auf die Mannschaft draufgehauen, haben sich selten vor die Mannschaft gestellt, haben selten Geschlossenheit repräsentiert. Ich glaube, nirgendwo ist das so deutlich geworden wie bei der Nagelsmann-Entlassung, wo man quasi Tage vorher, vielleicht Stunden vorher noch davon spricht, dass Julian Nagelsmann ein Langzeitprojekt des FC Bayern München ist und man sich klar vor den Trainer stellt. Und wenige Stunden nach einer Niederlage in Leverkusen ist Julian Nagelsmann dann auf einmal Geschichte, weil Thomas Tuchel verfügbar ist. Und ich glaube, rund um diese ganze Geschichte konnte man ganz gut ablesen, dass der FC Bayern, Oliver Kahn hat ja immer diesen Begriff FC Bayern ahead geprägt, dass sie versuchen, ahead zu gehen, aber irgendwie nicht gemeinsam, sondern immer in verschiedene Richtungen gehen. Denn auch die Argumentation rund um diese Nagelsmann-Entlassung war schon auch fragwürdig. Also da wurden widersprüchliche Dinge geäußert. Da wurde dann gesagt, ja, Salihamidzic hat gesagt, wir haben Nagelsmann noch am Donnerstagabend kontaktiert. Kahn meinte dann, ja, wir haben ihn am Freitag kontaktiert. Also auch da irgendwie keine gemeinsame Linie. Und das zieht sich so ein bisschen durch die gesamte Ära der beiden. Und deshalb glaube ich schon, dass die Entscheidung nachvollziehbar ist. Die Kommunikation von allem, was man hört, intern, aber eben auch nach außen, soll nicht gut gewesen sein. Und das Resultat ist eben diese Katastrophensaison. Sicherlich nicht nur ausschließlich auf diese beiden zurückzuführen, aber die beiden sind eben Gesichter dieses Chaos, was mittlerweile in München Einzug gehalten hat.
Und trotzdem haben wir auch gesehen, dass sie dann ja gestern auch, was die Kommunikation anging, ein bisschen vielleicht auch Opfer von dem geworden sind, was sie auch vielleicht selber an Stilfragen eingeführt haben. Aber ist dieser Stil direkt nach der Meisterschaft, als die Schale praktisch hochgehoben wird, die Entlassung zwei wichtiger Mitarbeiter zu verkünden, ist das der Stil des FC Bayern?
Man muss mittlerweile, glaube ich, sagen, ja, das ist der Stil des FC Bayern, aber es ist kein guter Stil. Und das macht es ja auch so ein bisschen bezeichnend. Im Moment des größten Erfolgs dieser Saison zumindest schaffen sie es, diesen Erfolg in den Hintergrund zu rücken und alle Welt redet nur noch über diese Entlassungen. Und das ist bezeichnend für all das, was in dieser Saison passiert ist. Es ist bezeichnend für diese gesamte Kommunikation. Nochmal, nach dem, was ich gerade gesagt habe, mein Mitleid für Oliver Kahn und Hasan Salihamidzic hält sich dann ein Stück weit auch in Grenzen, weil sie eben jetzt, man könnte sagen, die Pille geschluckt haben, die sie zuvor dann auch Julian Nagelsmann beispielsweise verabreicht haben. Das scheint der neue Stil des FC Bayern zu sein, aber ich verstehe auch nicht, warum man A, diese außerordentliche Versammlung, ich glaube, am Tag vor dem Spiel gegen den ersten FC Köln einberuft. Obwohl man ja eigentlich schon eine Aufsichtsratversammlung geplant hatte für die nächste Woche. Das ist der erste Schritt, den ich nicht verstehe. Und der zweite ist, warum man dann die Entscheidung trifft, ja, am Tag vorher quasi A, noch den Trainer zu informieren, ihn quasi da noch so ein bisschen zu verunsichern vor diesem Spiel gegen Köln und B, dann eben auch die beiden rauswirft. Und dass das dann rund um das Spiel oder eigentlich während des Spiels durchsickert, ist wenig überraschend. Ja, ist auch Teil dieses FC Bayern. Dass Dinge immer wieder durchsackern, dass sie immer wieder nach außen gestochen werden, verwundert mich aber ehrlicherweise auch nicht, weil wenn das, was nach außen gelebt wird und wie gesagt, man hört immer wieder, dass das intern relativ ähnlich ist in der Kommunikation, wenn solche Führungsstrukturen herrschen, dann gibt es natürlich auch sehr, sehr viele unzufriedene Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen, die dann bereit sind, auch Dinge nach außen zu stechen, wenn sie davon hören. Und da muss sich der FC Bayern nicht wundern. Der Umgang ist, ja, Karl-Heinz Rummenigge würde sagen, nicht Bayern-like. Das ist nicht das, wofür der FC Bayern mal gestanden hat. Und das ist schon auch besorgniserregend, dass sie da nicht in der Lage sind, Dinge auch vernünftig zu kommunizieren, Dinge auch respektvoll zu kommunizieren. Was wir jetzt auch noch gar nicht genannt haben, ist ja, dass Oliver Kahn dann auf Twitter auch noch geschrieben hat. Das war ja fast schon amüsant, dass das ihm vom Club untersagt wurde, mit nach Köln zu reisen und an der Meisterschaftsfeier teilzunehmen. Das wirft ja die nächsten Fragezeichen auf. Also was muss da passiert sein, dass der Club Salihamidzic quasi erlaubt mitzureisen, aber Kahn nicht? Das ist schon hochinteressant alles.
Ist das, wenn wir jetzt mal in die Zukunft blicken, der Punkt, wo dann eventuell auch der FC Bayern, Herr Oersfeld hatte es vorhin auch schon angesprochen, womöglich doch so schwach sein könnte, auch in der kommenden Saison, dass es dann tatsächlich doch auch nochmal zu einem Duell BVB gegen den FC Bayern kommen könnte?
Ja, vielleicht. Also klar, die Tür muss man offen lassen. Man hat in dieser Saison gesehen, wie schnell das auch eine Eigendynamik beim FC Bayern entwickeln kann. Aber auf der anderen Seite glaube ich, dass sie jetzt viel Geld in die Hand nehmen werden, um die sportlichen Schwächen auf dem Platz im Kader zu schließen. Das wird schon dazu beitragen. Dann haben sie die erste Vorbereitung mit Thomas Tuchel, der sicherlich auch in der Lage sein wird, dem Team eine Spielweise zuzuweisen, die dann eben auch dazu führt, dass die Bayern aus dieser sportlichen Krise relativ schnell auch wieder rauskommen. Und dann ist halt die Frage, schaffen sie es, diese Unruheherde von außen wirklich auch besser zu schließen und zu kommunizieren? Das kann eine Eigendynamik annehmen, aber ich glaube, der Abstand ist so groß und das hat man in der Vergangenheit ja auch gesehen. Unter Niko Kovac beispielsweise gab es auch viele Wochen, in denen es extrem unruhig war. Da war man intern aber eben mehr irgendwie in der Lage, das zu übertünchen. Und man ist ja irgendwie immer nach oben gefallen. Man hat es immer geschafft, in der Bundesliga diese 77, 78 Punkte zu holen, die es eben braucht, um Meister zu werden. Und ich glaube, das wird den FC Bayern in den nächsten Jahren auch wieder gelingen. Insofern bin ich dabei, Herr Oersfeld, der ja auch gesagt hat, es war vielleicht jetzt diese eine historische Chance für den BVB, diesen Titel zu holen. Und das sehe ich relativ ähnlich. Also ich glaube schon, dass die Bayern weiterhin konstant ihre 78 Punkte und mehr holen werden.
Herr Oersfeld.
Das Bemerkenswerte an der ganzen Konstellation, die wir ja gerade in der Bundesliga haben, ist ja, dass der FC Bayern München sich seit Jahren, hatten wir vor kurzem den Jahrestag, seit dem Champions League Finale 2013 zwischen Borussia Dortmund und Bayern München in Wembley, komplett von der Bundesliga entkoppelt hat und Bayern München auch nur darauf reagieren kann. Und jetzt bekommen sie international eben ihr eigenes Gift verabreicht quasi. Die Dominanz des FC Bayern München manifestiert sich jetzt in Europa nicht mehr dort sehen wir eben die starken Clubs, Manchester City, Paris, die sich selbst immer wieder zerlegen. Aber man sieht, dass Bayern München unter dem Druck oder der Last, immer wieder in der Champions League weit kommen zu müssen. Und da sind es jetzt auch seit dem Erfolg in der Champions League, in dem, wie Herr Kraftwirt schon erwähnt hat, in dem Pandemieturnier in Lissabon, sind es lange Jahre, die sie nicht mehr ins Halbfinale gekommen sind. Außer eben in Lissabon. Und das ist das zentrale Ziel des FC Bayern München. Das hat sich nach der Verletzung von Manuel Neuer gezeigt, wo es sehr, sehr viel Unruhe gab um einen möglichen Nachfolger oder um einen möglichen Ersatz für Neuer im Tor. Und Sven Ulreich, das nicht mehr zugetraut wurde, die Saison nach Hause zu bringen. Als Torhüter hätte er es in der Bundesliga mit Sicherheit geschafft, aber dann kam die ganze Geschichte mit Tapalovic dazu, wurde ja auch schon erwähnt.
Der Torwarttrainer des FC Bayern, ja. Lange Jahre der Torwarttrainer und auch Trauzeuge von Manuel Neuer, also eine sehr enge Verbindung, der dann eben entlassen wurde, zum Unverständnis von Manuel Neuer, um es mal so auszudrücken.
Genau, und es zeigt sich, dass der FC Bayern München nicht mehr als zentrales Ziel die Bundesliga hat, die Meisterschaft, die jetzt dann wirklich, also wenn man in diesem Jahr deutscher Meister wird, dann wird man wahrscheinlich immer wieder deutscher Meister, weil es gab wohl keine Saison, in der es einen alles in allem unwürdigeren Meister gegeben hätte als FC Bayern München, mit all dem, was dann eben gestern auch in Köln passiert ist, mit der Entlassung von Salihamidzic und eben Oliver Kahn. Und nicht einmal da hat es ein Verein in der Bundesliga geschafft, diese Chance zu ergreifen. International wird Bayern München aber Probleme bekommen. Und das ist so ein bisschen so, dass die hängen jetzt in der Luft. Das wäre im Prinzip die einzige Chance für die Bundesliga, dass Bayern München in dem Moment, in dem sie realisieren, dass sie nicht mithalten können. Und das war eben dann auch der Übergang zwischen Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge, die 2019, 2020, dann 2021 den Verein verlassen haben, und der neuen Führung, die eben sich dieser Herausforderung stellen mussten, international den Verein weiter auf hohem Niveau zu halten. Es ist ihnen nicht gelungen, und es wird spannend sein zu sehen, wie sie das dann in Zukunft angehen werden.
Herr Kraft, zum Abschluss die Frage, Herr Oeswald hat es gerade angesprochen, 71 Punkte, eigentlich der FC Bayern auf eine gewisse Art und Weise ein unwürdiger Meister. Was heißt das für die Bundesliga, dass der FC Bayern trotz der ganzen Querelen, über die wir jetzt gerade gesprochen haben, trotz der ganzen sportlichen Probleme und trotz der ja dann doch relativ geringen Punkteausbeute Meister geworden ist? Was heißt das für die Bundesliga?
Ja, unabhängig von der Punktzahl, glaube ich, hat es der Bundesliga insgesamt mal ganz gut getan, so einen letzten Spieltag zu haben, an dem es auf jedem Platz noch um was ging. Also ich glaube, das war einer der spektakulärsten 34. Spieltage, die wir mindestens mal in diesem Jahrtausend erlebt haben. Klar, es gab auch noch 2001 und 2000, wo es gerade im Kampf um die Meisterschaft ähnlich spektakulär, teilweise spektakulärer war. Aber ich glaube, dieser Meisterschaftskampf, der war schon auch in gewisser Form elektrisierend, auch wenn es, da kommen wir jetzt wahrscheinlich auf den eigentlichen Ursprung der Frage zu sprechen, wenn es jetzt sportlich nicht gerade der hochklassigste Meisterschaftskampf war, sondern das eher so ein gegenseitiges Hin- und Herstolpern war. Teilweise wurde ja dieses Stichwort auch genannt, wer will es weniger? Ja, das war schon so, dass beide immer wieder in entscheidenden Situationen versagt haben oder die Nerven dann versagt haben. Ich glaube, Dortmund hat 3 oder 4 Spiele als Tabellenführer gehabt und die alle nicht gewonnen. Beim FC Bayern war es jetzt nicht so ähnlich im Sinne von, wenn sie Tabellenführer waren, aber da waren eben auch immer wieder Spiele dabei, wo sie dann gepatzt haben. Ich würde jetzt vorsichtig sein damit, die ganz großen Thesen irgendwie aufzustellen, was das für die Bundesliga bedeutet. Aber ich glaube schon, dass qualitativ Bayern nochmal eher an Grenzen gestoßen ist, die sie bisher noch gar nicht kannten, beziehungsweise wo sie dachten, sie seien eigentlich gefestigter. Und Dortmund sicherlich qualitativ schon mit 71 Punkten eine der besseren Jahre gespielt hat, was auch nochmal zeigt, dass einfach dieser Abstand riesig geworden ist, was Herr Oesfeldt gerade auch gesagt hat, dieser Abstand finanziell, aber eben dadurch auch sportlich so groß ist, dass es wirklich eine richtig schlechte Saison des FC Bayern braucht und eine sehr, sehr gute Saison von Borussia Dortmund, um Meister zu werden oder um einen anderen Meister zu sehen. Ich habe es vorhin auch gesagt, ich glaube, das war jetzt das letzte Mal für eine gewisse Zeit, dass da jemand durch diese Tür gehen kann. Und das ist natürlich schade, und das bedeutet auch, dass dieser Wettbewerb Bundesliga ja, einfach nicht mehr interessant ist, beziehungsweise gerade dieser Meisterschaftskampf nicht mehr so interessant ist, wie es vielleicht noch vor vielen Jahren war. Das betrifft aber auch nicht nur die Bundesliga. Also wenn wir ehrlich sind, da gibt es ja auch noch andere Ligen in Europa, in denen genau dieselben Entwicklungen eingetroffen sind, mit ganz, ganz wenigen Ausnahmen, wo es dann eben andere Möglichkeiten gibt, sich zu finanzieren. Das zeigt einfach, dass die nationalen Wettbewerbe zumindest sportlich nicht mehr fair ablaufen. Und dass der FC Bayern da quasi zu dieser Meisterschaft stolpert, ist dafür ein Stück weit auch bezeichnend.
Und warum es so weit kommen konnte, dass die nationalen Wettbewerbe teilweise so von einzelnen Vereinen geprägt sind, das ist dann nochmal ein Thema für ein weiteres Sportgespräch. Dieses Sportgespräch endet jetzt an dieser Stelle. Wir haben zurückgeblickt auf die Bundesliga-Saison und die Meisterschaftsentscheidung mit Justin Kraft, Blogger und Sportjournalist von Mirsan Roth, dem FC Bayern-Blog, der auch einen Podcast hat, und Stefan Ürsfeld, der für NTV das Spiel des BVB gegen Mainz 05 und auch die gesamte Saison beobachtet hat. Vielen Dank an Sie beide. Mein Name ist Maximilian Rieger. Vielen Dank fürs Zuhören und noch einen schönen Abend und eine gute Nacht.